Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Auf geht's. Hurra. Heute ganz entspannt um die Mittagszeit.
Kein Stress.
3 Tage bevor wir erscheinen.
Alles so pünktlich waren wir lange nicht.
Wunderbar. Nachtrag zum letzten Mal. Es gab ein bisschen Verwirrung um das 16er Helden-GG. Einige Hörer haben was bekommen, aber wohl bei Wein und Glas. Bei Vinzeri gab es ein bisschen Stress. Die haben dann Bestellung storniert. Da ist nicht so ganz klar, ob die nicht mit Lockangeboten arbeiten, mit Weinen, die sie gar nicht haben. Da gab es so ein bisschen kritische Stimmen, die wollen wir nicht unterschlagen. Aber 1, 2, 3 Leute haben was bekommen. Und ich habe gedacht, ich ziehe ja jetzt demnächst mit dem Keller um, dann sortiere ich mal. Ich glaube, ich mache mal nochmal so 2er-Pakete mit gereiften GGs, weil ich habe immer noch so viel.
Ernsthaft, das ist
so
schön.
So mit einem vernünftigen Verkaufspreis und dann melde ich mich hier aber nochmal. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich dachte mal so irgendwie so, was ich weiß, ein 11er und ein 15er oder so.
Schön.
Und dann einfach nur zum Listenpreis plus eine kleine Pauschale für die Lagerung oder so. Aber das kommt denn, wenn es soweit ist. Wollen wir loslegen?
Ja, los.
Würfeln? 6.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch.
Ja, ich fange an.
2. Nur zur allgemeinen Belustigung.
Sehr gut. Wir trinken Barth Riesling Brütt 2017 VDP Auktion Reserve. Ah, das ist schon ein bisschen kalt durch die Manschette, aber...
Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin. Falls du dich fragen solltest, was es heute zu trinken gibt. Nachdem ich das mit dem Auto hergefahren habe, habe ich überhaupt keine Hoffnung gehabt, dass das...
Warte, lass mich überlegen. Es könnte sein, dass das wirklich... ein sehr frisch verschlossener Wein war.
Ja, sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Jam, jam, jam.
Das Beeinflussung, des Podcast-Partners.
Ja.
Jam, jam, jam. Ich glaube, ich finde den nicht gut. Schon mal per se.
Ist okay. Bleibt mehr für mich.
Oh.
Ich muss mir was von der Seele reden. Eigentlich wollte ich was ganz anderes heute besprechen, aber ich musste das jetzt mal kurz vorziehen. Eine Geschichte, die im letzten Dezember anfing und die jetzt aber doch eine aktuelle Beschleunigung erfahren hat. Pressemitteilung vom letzten Dezember, ich lese mal kurz vor. Französische Wissenschaftler, Terroir-Hefe existiert nicht. Studien, Mikroorganismen im Weinberg beeinflussen nicht die Qualität des Weines. Individuell in Weinbergslagen ausgeprägte Terroir-Hefestämme existieren nicht. Das haben französische Wissenschaftler herausgefunden. So sagt Isabelle Maisonneuve Pomared, Önologin und Professorin bei Bordeaux Science Agro. Saccharomyces cerevisiae kommen in den Weinbergen zwar vor, aber nur auf einer von 1000 Beeren. Man kann sie selektieren und für die Gärung vermehren. Das Konzept einer Terroir-Hefe im Sinne eines Hefestamms, der ausschließlich in einer bestimmten Parzelle oder in einem Jahrgang vorkommt, lässt sich jedoch wissenschaftlich nicht belegen. Dazu bezieht sich Patrick Lukas, Professor für Önologie, wahrscheinlich Patrick Lukas oder so, Professor für Önologie am Institut für Reben und Weinkunde, ISVV der Universität Bordeaux, auf eine Arbeit von Jackson Peter an der Universität Straßburg. Er hat mehr als 1000 Stämme von Saccharomyces cerevisiae aus verschiedenen Weinbergslagen in Europa, Nordamerika und Asien untersucht. Auch diese Studie belegt eindeutig, dass es keinen Unterschied zwischen den Stämmen aufgrund ihrer geografischen Herkunft gibt. Laut Isabelle Maisonneuve-Pomared entstand das Konzept, dass Mikroorganismen im Weinberg einen Einfluss auf die Weinqualität haben, aufgrund von Spekulationen im Zuge amerikanischer Forschung. Aus dem Ergebnis, dass die mikrobiellen Gemeinschaften je nach Anbaugebiet unterschiedlich ausgeprägt waren, stellten die Autoren die Hypothese auf, dass die im Boden und auf der Pflanze vorkommenden Mikroorganismen eine wichtige Rolle bei den sensorischen Eigenschaften des Weins spielen. Das habe sich als falsch herausgestellt. Patrick Lukas gibt zu bedenken, dass Winzer, die erklären, dass sie mit lokalen oder Terroirhefen arbeiten, nicht unsauber argumentieren, aber Fermentationsmikroorganismen sind nicht auf eine bestimmte Region festgelegt. Wir haben kürzlich gesehen, wie schnell ein Virus um die Welt transportiert werden kann. Das gleiche gilt für Hefe und Bakterien. Die gesamte europäische wissenschaftliche Gemeinschaft ist mit uns einer Meinung. Ja, lass uns ein bisschen Kontext schaffen. Dieser letzte Satz ist immer so ein bisschen schräg, so wir dulden keinen Widerspruch. Aber gut, wenn das jetzt mehrere Forscher sind, die zusammen vor die Presse gegangen sind. Also, es gibt Hefen im Weinberg, aber viel weniger als man denkt und wohl auch nicht mehr als in dem daneben liegenden Brombeergestrüpp. Also Hefen gibt es halt einfach überall.
Überall, aber und zwar alle gleich viel sozusagen, immer
ja,
ein bisschen.
Also auf jeder tausendsten, okay. Oder was war das? Ja, auf jeder tausendsten Beere, das ist schon krass. Also was wie für Beeren hat so eine Traube, 30 oder so. Maximal, ja, also kannst du eine ganze Reihe abernten und hast kein einziges Hefezellchen irgendwie mitbekommen. Außerdem sind die alle gleich und es ist nicht so, dass in einem Jahr das eine und im anderen Jahr das andere, sondern alle wild durcheinander und dann auch noch überall auf dem Planeten. Ja, wieder vielleicht der letzte Nagel im Sackdeckel des Terroirs.
Oh Mann!
Also diese Terroirbewegung ist tatsächlich gar nicht so alt. Es ist nicht so, dass seit Jahrhunderten von Terroir geredet wird. Das war so ungefähr in den 90er Jahren, denke ich, in denen das aufkam. Es entstand natürlich in Frankreich, deswegen heißt es auch Terroir und nicht irgendwie, keine Ahnung was. Und es gab aber auch in Deutschland Leute, die da sehr stark drauf eingestiegen sind. Einer der Vorreiter war sicherlich Reinhard Heimann Löwenstein, der, dachte ich immer, Reinhard Löwenstein heißt, aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Terroir, Weinkultur und Weingenuss in einer globalen Welt. Und das hat er geschrieben unter dem Namen, oder veröffentlicht, unter dem Namen Reinhard Heimann Löwenstein. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Wein ist von Beginn an mehr als nur ein Getränk gewesen. Heute dominieren technisch perfekt gemachte, genormte Weine den Markt. Sie wecken bei vielen zunehmend die Sehnsucht nach ehrlichen, authentischen, kulturbeseelten Weinen, nach Terroir-Wein, der durch das schöpferische Zusammenspiel von Lage, Rebe, Klima und der Kunst des Winzers entsteht. Reinhard Heimann Löwenstein zeigt kenntnisreich und geistvoll die kulturgeschichtlichen, mythologischen und philosophischen Aspekte des Weins und er plädiert für eine neue Weinkultur, für Terroir als Gegenbewegung zu industrialisiertem Fastfood in der Weinwelt. Man kann das nur noch antiquarisch kaufen und es wird für über 40 Euro gehandelt, obwohl es, glaube ich, mal 10 Euro gekostet hat. Also es ist schon beliebt. Das Buch ist nicht schlecht. Es ist jetzt keine riesige Schwafelbibel, okay. Auch wenn das jetzt erstmal so klingt.
Ja,
also
der ist ungefähr?
2009 ist das erschienen.
Okay.
Das ist schon, sag mal, nicht so, dass er jetzt nur schwarz-weiß malt und nur und alles andere ist böse und es ist auch nicht nur super geschwafelt. Aber natürlich ist es schon am Ende eine gewisse Unterscheidung zwischen Handwerk, Mensch in der Lage mit alten Reben und auf der anderen Seite, er spricht von der Coca-Colaisierung der Weinwelt. Und
ist ja auch ein bisschen, also.
Diese Terroir, Spontangärung, alte Reben, Bodenstein und so weiter, Bewegung, die ist losgelöst entstanden von der Wissenschaft. Ich würde sogar, das ist eine persönliche Einschätzung, sagen, sie ist so ein bisschen mit so einer gewissen feindlichen Attitüde entstanden. Also nach dem Motto, die Leute, die da an den Unis forschen, an den ganzen Sachen, die wollen eigentlich nur die Hilfsmittel für die Coca-Colaisierung des Weines. Ja, also guter Wein braucht diese ganze Forschung nicht. Da brauchst du nur das Talent des Winzers und das, was man über Jahrhunderte von einer Generation an die nächste weitergegeben hat, bla bla bla. Und diesen ganzen Hightech-Schmodder da aus der Uni, den brauchen irgendwie die Gallos dieser Welt. Wir brauchen das nicht. Und ich würde auch das eine ganz persönliche Einschätzung sagen. Die wissenschaftliche Fachwelt ist da echt auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die waren, glaube ich, auch nicht glücklich. Deswegen haben die sich daraufhin wirklich wie wild auf all diese Themen gestürzt. Nachdem das vorher ja tatsächlich gar nicht so weiter erforscht wurde. Eine Ausnahme, diese bahnbrechende Studie in Geisenheim über die Veränderungen von Reben mit dem Alter, die ist schon in den 70ern gestartet worden, sonst hätte man die jetzt nicht vorstellen können, weil es jetzt sind die 50 oder 40 Jahre alt waren denn die Reben, als man anfing, das zu publizieren. Aber eben sowas wie diese Terroir-Hefe-Geschichten oder was wir auch wir haben ja schon mehrere solcher Sargnägel hier im Podcast gehabt. Das war ja immer relativ aktuelle Forschung. Die haben also tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen umgedacht und andere Sachen erforscht. Jeder einzelne dieser schönen Geschichten aus diesem Terroir-Konzept haben sich als nicht haltbar erwiesen. Letzten Endes haben da Praktiker sich hingestellt und sich eine Theorie ausgedacht, von der sie dachten, so wäre das bestimmt irgendwie. Und dann stellt sich heraus, nee. Also so ein bisschen Wissenschaft hinterklemmen, bevor man seine Thesen formuliert, ist wahrscheinlich smarter, da musst du hinterher nicht alles widerrufen. Ich habe mich immer gefragt, hätten wir das wissen können? Und es ist tatsächlich eine Wiederholung, History repeating in diesem Fall. Als die Köche angefangen haben, Kochbücher zu schreiben, da waren diese Kochbücher sehr gut in Sachen Rezepte, auch so Kochtechnik, Tipps und Tricks.
Ja.
Kniffe, alles super. Die Warenkunde war oft schon recht fragwürdig. Ja, also das waren dann eben doch keine Biologen, wenn es dann um Fleisch ging oder um Getreide oder so. Das waren dann doch nur Köche, Praktiker. Und Das beliebteste Beispiel ist dieses Thema mit dem, du musst ein Steak anbraten, indem du es ganz heiß in die Pfanne gibst, damit sich die Poren schließen und nicht zu viel Flüssigkeit austritt. Und Fleisch hat gar keine Poren. Das also weiß man auch mittlerweile schon ziemlich lange, aber trotzdem steht das noch in dem einen oder anderen Kochbuch. Aber diejenigen unter unseren Hörern, die jetzt ein bisschen jünger sind und beim Auszug noch Muttis Kochbuch mitgenommen haben, weil sie jetzt mal anfangen wollten, da steht das überall noch drin. Und das Spannendste an der Geschichte finde ich eigentlich, also man hat die einfach gelassen, ja, so nach dem Motto, die können das, dann wissen die schon, wovon die reden. Aber in all diesen Kochbüchern steht in der Regel so, du musst das also ganz hart scharf anbraten, damit sich die Poren schließen. Und wenn du dann fertig gebraten hast, dann sollst du es quer zur Faser aufschneiden. Ja, war dann Poren oder Fasern? Also wenn du dir, verstehst du, in einem Absatz widersprichst, könnte ja mal jemand auf die Idee kommen.
Und das nicht ganz okay ist.
Nee, und dann musst du musst kein besserer Koch sein, du musst keine Ahnung, du musst nur lesen können, um zu sehen, dass das nicht geht. Also entweder Poren oder Fasern, Faser. Beides geht ja irgendwie nicht. Und
die typische Porenfaser.
Ja, na, also, na, entweder wird die Haut porentief rein na, und der Fußballspieler zieht sich einen Muskelfaserriss zu. Genauso ist es nämlich. Die Poren sind auf der Haut und die Fasern sind im Fleisch. Ja. Also wir essen ja überwiegend Muskelfleisch, wenn wir Tiere essen. Wir sind also selber so ein bisschen schuld, um mal ja, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass es ein Buch gibt, das ich gerne schreiben würde, das ich nicht schreiben werde, weil ich keinen Verleger finde. Es gibt mehrere Bücher, die ich gerne schreiben würde. Das Buch, was ich am liebsten schreiben würde, ist Wein und Wahnsinn. Ja, Wein und Wahnsinn, wie eine ganze Branche im Esoterik-Sumpf versinkt. Auch, weil sich niemand wehrt. Denn was jetzt hier in der Weinbranche zu beobachten ist und was ich finde, was in Richtung Wahnsinn geht, ist, die Wissenschaft hat all das widerlegt, aber trotzdem kriege ich immer wieder Leser- und Hörerpost, Nachrichten etc. zu diesem Thema von Leuten, die mir immer dann sagen, naja, ich habe jetzt vor 3 Jahren angefangen, mich in den Wein zu verlieben oder sonst was. Und all diese Geschichten, diese Terroir-Geschichten, kennen die auch alle. Weil die Winzer einfach nicht aufhören, sie zu erzählen. Mhm. Die ignorieren das komplett, dass die Wissenschaft ihnen das alles widerlegt. Also wenn du heute zu einem Terroir-Guru irgendwie in die Vorlesung gehst, also sprich in eine Verkostung oder sowas, dann erzählt er dir den ganzen Kladderadatsch, den die schon 2001 erzählt haben, und ignoriert komplett, dass das meiste davon mittlerweile wissenschaftlich nicht haltbar ist. Alte Reben, um mal 2 Beispiele zu bringen, alte Reben geben besseren Wein, heißt es, und dann wird die Analogie zu den Menschen genommen. Ja, die jungen Reben, die wollen sich fortpflanzen, deswegen ballern die alles Mögliche in die Trauben rein. Und so im Alter, so wie wir Männer dann irgendwie eine nachlassende Libido haben und bei Frauen sogar,
bitte.
Ja, bei Frauen sogar eine Zeugungsfähigkeit endet, stimmt. Also dadurch, dass der Eisprung dann ausbleibt und so weiter. So ist das bei den Reben im Prinzip auch. Man stirbt halt nicht gleich, wenn man sich nicht mehr fortpflanzen kann, sondern dann macht man sozusagen richtig.
Die nur intellektuelle so, Nummer.
Nee, da macht man es zum ja, Vergnügen oder also ohne Druck. Sagen wir mal, macht man es ohne Druck und dann kommen die besten Trauben raus. Da hat dann also der Professor beim Internationalen Riesling-Symposium diese 40-jährige Geisenheim-Studie vorgestellt und gesagt, das ist totaler Quatsch. Es gibt im Übrigen keine einzige Pflanze in der Natur, die ihren Selbsterhaltungstrieb irgendwann aufgibt. Nur wenn sie sterben. Solange Pflanzen leben,
versuchen sie sich zu vermehren.
Ja, versuchen sie eben Trauben oder Früchte zu produzieren auf dem bestmöglichen Wege. Und dann kamen die, waren sehr sauer, das habe ich hier auch schon ein, 2 Mal erwähnt. Es gab richtig ein bisschen Tumulte, aber ich sehe das doch jeden Tag im Weinberg und meine 50 Jahre alten Reben. Und dann sagen die halt, ja, also erstens, jede 2 oder 2 von 3 Rebstöcken über 30 Jahre hat eine Virusinfektion. Ich glaube, es sind Viren, nicht Pilze. Also Pilze auch, aber es gibt Infektionskrankheiten, für die tatsächlich den Ertrag reduzieren. Und das Zweite ist die Verengung von Saftbahnen, weil die immer geschnitten werden. Also wenn du Nullschnitt, also Minimalschnitt heißt das, Minimalschnittanlagen hast, dann hast du dort eine gleiche Wüchsigkeit über alles. Bis die Rebe tot ist, da reduziert sich nichts. Bei den ewig geschnittenen scheint sich was zu reduzieren. Ja, okay, dann erzählen wir jetzt weiter, aber eigentlich musst du dann aufstehen, wenn dir einer sowas erzählt. Sagt, ja, und die Reben werden immer besser und so. Also sie wollen mir jetzt erzählen, dass kranke Pflanzen bessere Trauben produzieren als gesunde.
Okay.
Wie wahrscheinlich ist das? Also vielleicht sind sie im Ertrag reduziert, die Pflanzen, ja, aber dass die Trauben deswegen jetzt besser sind, also wenn du den Ertrag reduzierst durch Abschneiden und so, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das ist nur so eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist das mit der Filtration. In einer der allerersten Blindflugfolgen habe ich die Geschichte erzählt von der Untersuchung in Geisenheim, die ein Winzer gemacht hat.
Unfiltriert und filtriert.
Genau, da hatte dieselben Weine filtriert und unfiltriert gefüllt und dann in Blindverkostung mit sensorisch geschultem Personal festgestellt, dass die Filtrierten zu 100% besser abschneiden. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, dann sagen die Winzer oft, ja, frisch gefüllt, aber du filtrierst ja auch den ganzen Oxidationsschutz weg. ich immer so denke, warte mal, Moment mal ganz kurz. Wenn du so makroskopische, wir hatten diese Opferanoden neulich, mhm. Sind das jetzt so die Opferanoden, die erstmal rosten, bevor dann der Wein oxidiert. Ey, ist doch super, dann brauchen wir ja gar nicht mehr zu schwefeln. Dann müssen wir ja nur noch den Schmodder reinigen, den wir irgendwo aus billigen Weinen rausfiltrieren und tun den dann in die teuren Weine als Oxidationsschutz. Ist doch toll. Wenn der dann oxidiert ist, fällt der auch noch aus, musst du nicht mittrinken, anders als den Schwefel, den du immer noch mittrinkst. Ja. Super. Warte mal, 3000 Jahre sucht der Mensch nach Alternativen zum Schwefel, du hast sie mal eben so gefunden. Ach, nur kein anderer. Nee, du.
So das klappt's ist, nicht ganz.
Das ist einfach nur, ich will, dass es weiter ist, dass meine unfiltrierten Weine besser schmecken. Und die Wissenschaft will ich nicht. Mhm. Und wir lassen das den Leuten durchgehen. Und wir stellen uns in so eine Veranstaltung und lassen uns eine Stunde lang zuschwallern mit Quatsch. Und am Anfang sage ich vielleicht nochmal, weil ich lasse es ja auch durchgehen. Ich muss nochmal kurz.
Ich habe schon fast ausgetrunken. Dabei wollten wir gar nicht so viel.
Und dabei magst du den noch gar nicht.
Nee, furchtbar. Nur wegen Durst.
Ich sage am Anfang vielleicht noch mal was. Aber man kennt das ja. Du bist bei irgendeiner Veranstaltung, jemand will irgendwie einen Vortrag halten und dann sitzt da so ein Typ im Publikum und der kommt immer, ja, was ist denn damit? Was ist denn damit? Und dann sagst du irgendwann, Alter, halt doch mal die Klappe. Lass den Mann da vorne doch mal seinen Vortrag halten. Ja, ja. Wer will schon dieser Terrier sein? Ich auch nicht.
Das stimmt.
Aber es ist gefährlich, weil wir dadurch so viel Quatsch erzählen. Und weil wir dieses Terroir-Konzept einfach immer weiter erzählen. Mhm. Und das hat schon was von Wahnsinn. Obendrein führt es zu immer weiteren Steigerungen. Jetzt kommen wir zu dem, warum ich das hier jetzt mal kurz erzählen musste. Ich war letzte Woche bei einer Verkostung mit Weinen aus Ungarn, bei einem Freund, der mit solchen Weinen handelt. Und der hatte auch die Sachen von Horst Hummel dabei. Horst hatten wir mal, glaube ich, in unserem ersten Instagram.
Ja. War er dabei?
Toller Instagram Typ. Live. Netter Mann, Instagram Live, genau mit der Lockdown, würde ich sagen. Lockdown, erste Lockdown-Paket mit Planet Wein, da war er mit bei. Anwalt aus Berlin macht Wein in Vilani in Ungarn und macht auch sehr, sehr ordentlichen Wein und ist auch, sagen zumindest Leute, die ihn als Anwalt hatten, ein toller Anwalt, kluger Typ, aber mittlerweile komplett in der Esoterik-Ecke. Also schwefelt ja auch nicht mehr, sondern benutzt homöopathischen Schwefel. 100.000-fach verdünnten, also dynamisierten homöopathischen Präparat. Okay. Und er erzählte so ein bisschen was und er hat so einen Mentor, sagen wir mal so, Ralf Wassmann. Der sitzt auch in Vilani, also ein Deutscher, der in Ungarn Wein macht und das ist so ein super Biodynamiker.
Okay.
Und da sagt er, ja, der Ralf, der hat mir dann dies gemacht und wir machen jetzt nur noch homöopathischen Schwefel. Und jetzt war ich beim Ralf und hat er erzählt, so all das hier, waren wir im Weinberg, haben so über die Pflanzenschutz gesprochen, all das hier mache ich jetzt auch bald nicht mehr. Und er hat gesagt, wie, was machst du nicht mehr? Ja, spritzen. Wie, du willst es nicht mehr spritzen? Na, es ist ja nur eine Informationsübertragung, wissen wir ja, mit diesem Wassergedächtnis und so weiter. Dieses Informationsübertragung, das geht auch über Meditation. Ja, Steiner hat das ja auch schon gesagt. Die Demeter-Leute haben, als sie ihre Zertifikate oder ihren Zeugs gemacht haben, haben sie den Teil mit dem Meditieren haben sie gestrichen. Das war ihnen, glaube ich, zu irre. Aber Steiner wollte, dass die Landwirte meditierend in den Weinberg gehen. Und er sagt jetzt auch, also wir können das über Meditation regeln. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein, wer was sagt. Also Horst hat nur gesagt, dass was man jetzt meditiert, dass er das super spannend findet, dass er sich damit jetzt auch beschäftigen wird und dass man damit den Pflanzenschutz ersetzen will. Alles, was jetzt noch dazu kommt, kommt von mir und sei niemandem von den beiden irgendwie in den Mund geschoben. Trotzdem, das ist Geistheilung. Das ist auch nicht meine Meinung, dass das Geistheilung ist, sondern wenn ich eine Krankheit aus einem Organismus heraus meditiere, ob ich das Meditieren oder Beten nenne, ist tatsächlich ehrlich gesagt egal, aber nennen wir es ruhig weiter Meditieren. Wenn ich eine Krankheit aus einem Organismus heraus meditiere, dann ist das eine Geistheilung. Und es ist ein ganz kleiner Schritt, ein ganz, ganz kleiner Schritt. Und ganz vorsichtig, weder für Ralf Wassmann noch für Horst Hummel, das haben die alle nicht gesagt. Aber es ist de facto ein ganz kleiner Schritt, von der Geistheilung eines pflanzlichen Organismus zur Geistheilung eines menschlichen Organismus. Weil Organismus ist ja erstmal ein Lebewesen.
Das geht stimmt.
Das heißt, wir sind ganz nah dabei, dass wir den Krebs aus dem Patienten raus meditieren
können. Ist eine schöne Idee?
Nee, ist keine schöne Idee. Da kriege ich sofort Nackenhaare. Rieke Gerd Hamer. Rieke Gerd Hamer, deutscher Arzt, tatsächlich Schulmediziner approbiert, hat die neue germanische Medizin gegründet. Das darf jeder gerne googeln, die Älteren erinnern sich aber vielleicht noch dran. Die neue germanische Medizin geht sehr stark in Richtung. Die sagt also, ist egal, was sie sagt. Es geht um Geist und ja, keine Behandlung. Ja. Krankheit umarmen und als Teil der Therapie schon sehen und alles mit dem eigenen Geist. 80 Tote werden ihm zugeschrieben. Hm. 80 Menschen, die eine konventionelle Behandlung, insbesondere ging es um Krebstherapie, abgebrochen haben, weil sie meinten, sie kriegen das auch so hin und dann gestorben sind mit hochgradig heilbaren Erkrankungen, jüngste Opfer war 4 Jahre alt, weil es sind ja leider auch so oft die Eltern, die das für ihre Kinder machen. Wenn der eine oder andere jetzt sagt, da war doch was genau. Olivia Pilar, österreichisches Kind, hatte einen Tumor, 95% Heilungsmöglichkeit. Und dann haben die Eltern gesagt, wir machen das mit der neuen germanischen Medizin. Dann haben die österreichischen Behörden das Sorgerecht entzogen. Und dann sind die geflohen mit der kleinen Olivia nach Malaga. Und nach 72 Tagen haben sie Olivia dann endlich gekriegt. Und haben ihr dann den mittlerweile fußballgroßen, mehrere Kilo schweren Tumor entfernt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit war auf 10% gesunken. Haben das bestrahlt und mit Chemotherapie. Olivia lebt immer noch. Ist mittlerweile eine junge Frau. Oder das ist ja schon fast 30 Jahre her. Ne? Also mit anderen Worten, sie haben sie geheilt. Aber der Schritt ist ganz winzig von ich meditiere die Pilzkrankheit aus dem Rebstock zu, ich meditiere den Krebs aus dem. Deswegen bin ich da extrem angepisst, sagen wir es mal deutsch, ja, dass wir da nichts gegen tun. Und ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja selber auch nicht besser. Man muss sich ja leider auch immer rechtfertigen. Wenn ich mich jetzt also hinstelle und sage, Terroir, so wie ihr das da schildert, ist komplett widerlegt, heißt das ja nicht, dass ich sage, es gibt kein Terroir. Aber trotzdem, ja, glaubst du alles nicht dran oder was? Ja, was ist denn da? Ja klar, nee, du weißt das alles besser, wir merken das doch jeden Tag. Also, eine Geschichte, die ich schon 200 Mal im Podcast erzählt habe und noch 200 weitere Mal erzählen werde.
Wir haben Zeit.
Die meisten unserer Hörer sind Menschen, die in Deutschland anfangen, sich für Wein zu interessieren und die kommen als erstes mit Riesling in Berührung. Und das erste Erfolgserlebnis, was sie haben, ist, dass sie in einer Blindverkostung einen Riesling klar erkennen können. Man kann Riesling nämlich zum Glück relativ gut erkennen aufgrund seiner Fruchtigkeit und der schönen Säure. Und das erste richtig dicke Erfolgserlebnis ist, wenn Sie dann nicht nur einen Riesling erkennen, sondern wenn Sie sagen, der ist von der Mosel. Das ist immer zuerst die Mosel. Mosel lässt sich am leichtesten. Aber es ist auch so, wenn wir einen gewieften Rieslingtrinker nehmen und wir geben ihm 100 Weine blind zu verkosten und wir geben ihm dann so Multiple Choice, nicht alle 13 Anbaugebiete, das kannst du knicken. Aber wir sagen, ist diese Wein Möglichkeit 1 Mosel, Möglichkeit 2 Mittelrhein und Rheingau, Möglichkeit 3 Pfalz nahe Rheinhessen, alles in einem. Möglichkeit 4, ein anderes Anbaugebiet. Dann wirst du Leute kriegen, die haben eine 95%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist möglich. Das ist weit jenseits von Zufall. Das ist schmeckbar. Das ist auch irgendwie Terroir. Das leugne ich nicht. Das finde ich auch großartig. Deswegen erzähle ich diese Geschichte auch so oft. Aber es ist eben nicht begründet in diesem ganzen Krams, der in diesen Terroir-Manifesten stand und der jetzt nach und nach, also es hat nichts mit Weinbergs eigenen Hefen zu tun.
Es wird zu doll vermischt alles, ha?
Das, ja.
Das ist viel zu doll.
Na, am Ende muss ich bei dieser ganzen Geschichte, und dann bin ich auch fertig, muss ich einmal an meinen Onkel Rudi denken. Onkel Rudi ist mein Großonkel gewesen, der Bruder meines Großvaters. Mein Großvater habe ich nicht kennengelernt, er war also mein Ersatzopa. Und Onkel Rudi ist übrigens auch der Vater gewesen von meiner Patentante Gabi, die das mit dem Brunello nicht wegschmeckt. Anhand derer wir ja schon mal Parkers System erklärt haben. So, und Rudi war Seemann. Und zwar als Steward auf dem Frachtschiff.
Okay.
In den 50er und 60er Jahren. Schöner Job. Das ist nämlich der Mann, der die Kombüse schmeißt. Und da gab es keine Köche auf kleineren Frachtschiffen. Und er war lange im Liniendienst nach Südamerika.
Oh.
Auf dem Rückweg hatten die aber turmhoch Steaks gelagert. 50er, 60er Jahre aus Argentinien und Brasilien. Und mein Onkel war der beste Steakbrater der Welt. Und als ich anfing dann zu kochen und ausgezogen war, habe ich ihn mal gefragt, wie man das dann so macht. Und da hat er mir ganz erstaunlich erzählt, gesagt, ja, ich habe das jetzt auch immer so gelesen, da mit dem Poren schließen und so. Das kannst du alles vergessen, Fix. Du kannst ein Steak in eine kalte Pfanne schmeißen. Du kannst ein kaltes Steak in eine kalte Pfanne tun und trotzdem ein perfektes Steak braten. Aber, sagt er, das Entscheidende ist, du brauchst die Hitze und du brauchst Fett, Hitze und Fleisch. Erstens, also wenn du so eine ganz dicke, gusseiserne Pfanne auf so einen alten E-Herd, damals waren die noch nicht alt, die E-Herde, damals gab es noch diese E-Herde. Ceran war gerade erst erfunden, sozusagen. Wenn du so eine dicke Pfanne auf so ein E-Herd und das Steak, das wird nichts. Ne? In der Kombüse ist das eher so Kochen mit Gas und dann eine dünne schmiedeeiserne Pfanne. Das ist völlig egal, du tust das Steak rein. Hauptsache, du brauchst irgendwann die Hitze, das Fett und das Fleisch und dann darf auch nicht zu viel Wasser austreten. Das heißt, das Zweite ist, es darf nicht Wasser enthalten, es muss gut abgehangen sein. Ja. Und damals waren die Steaks aus Südamerika allesamt Weiderinder, allesamt super abgehangen. Ja, heute gibt es auch von da ziemlich fiese Zuchtware. Aber, wenn du so ein Jungbullenfleisch mit Turbomast und ganz viel Wasser drin, das kochst du dann nämlich am Ende, das brätst du nicht. Was mein Onkel nicht wusste, was ich mittlerweile weiß, ist, dass es darum geht, eine Maillard-Reaktion zu schaffen, wenn diese Karamellgeschichten entstehen aus dem im Fleisch enthaltenen Eiweiß. Das brauchst du eine gewisse Hitze bei und da stört Wasser dann tatsächlich. Es gibt da so gewisse wissenschaftliche Zusammenhänge. Die kannte mein Onkel nicht. Die wollte er auch nicht kennen. Der wusste nicht, wer Maillard ist. Er war Seemann. Dem lag allein daran, das beste Steak der Welt zu braten. Ja, ist geil. Ja. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, dass den Leuten es nicht mehr reicht. Ja, sie müssen noch so eine tiefere Bedeutung in dieses Steak hinein.
Das ist halt Marketing, was?
Es ist, halt es ist auch dieser unbedingte Wunsch, dass alles doch noch ein bisschen was Wilderes ist als Handwerk oder sonst wie. Ich will das niemandem absprechen, das, ja. Aber am Ende führt es halt oft zu irgendwelchen Märchen und dann wünschte ich mir immer, die Leute wären so ein bisschen mehr wie Onkel Rudi, dem es nur darum ging, das geilste Steak der Welt zu braten.
Das stimmt.
Und das ist die Geschichte vom Wahnsinn, weil wir alle immer noch irgendwo was oben drauf setzen müssen und auf der anderen Seite diejenigen, die es besser wissen, nichts dagegen halten. Und deswegen haben wir jetzt eben eine die Wissenschaftsskepsis in der deutschen Bevölkerung hat Werte wie zuletzt irgendwie während des 30-jährigen Kriegs oder so. 25% lassen sich nicht impfen,
etc. Ja, das stimmt.
Wein und Wahnsinn. Wahnsinnswein, oder?
Finde ich gut. Ist leer. Hier. Mhm. Kurze, also nur ein ganz kleiner Schluck noch.
Ja.
Weil es eigentlich was zu wenig drin macht, das kannst du nicht beurteilen. Also lass mich noch eine kurze Nachfrage dazu. Ist es auch ein bisschen die Angst der Winzer sozusagen, dass sie als einfacher Handwerker nicht mehr genug sind und dass sie sozusagen ein bisschen mehr drumherum machen müssen, weil die Leute ja auch tatsächlich, ich meine, du merkst es ja, also die viel erzählen und große Geschichten machen, verkaufen ihren Wein tatsächlich deutlich teurer.
Ja, das ist das eine. Ich glaube schon, dass das Marketing ist. Also in Teilen ist das Marketing. In Teilen ist es, das ist ganz individuell. Also ich will um Himmels Willen jetzt keine Pauschalurteile.
Nee, okay.
Es gibt also zum Beispiel Löwenstein. Wenn du dieses Buch liest, das ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch.
Ja.
Der sehr intelligente Gedanken von sich gibt. Es gibt andere, die sind sehr viel schlichter. Die wollen einfach ein bisschen was Besonderes sein. Und ich glaube zum Beispiel so jemand wie Löwenstein, der denkt darüber nach. Das ist für den ein Zeitvertreib. Das ist für den wichtig. Deswegen kommen auch kluge Sachen dabei raus, auch wenn jetzt Teile des Terroirs dann nicht korrekt sind. Aber der hat sich, glaube ich, zu diesem Buch aufgemacht, weil er einfach das alles mal strukturiert niederschreiben wollte.
Ja.
Und okay. Das ist, glaube ich, auch ein Vollakademiker und so weiter. Ja, und andere Leute erzählen das, weil sie gerne was Besonderes wären. Das ist natürlich insbesondere die glauben, sie können irgendwie per Geistheilung den Pflanzenschutz immer Meditation machen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen wichtig, Tuerei dabei. Ja. Also so eine Mischung aus allem. Aber das Entscheidende ist, es funktioniert, weil keiner sich hinstellt und sagt, boah, was für ein Schwachsinn. Oder keiner darauf besteht, dass die Wissenschaft das doch jetzt aber widerlegt hat. Wie die Geschichte mit der Filtration, wo dann einfach gesagt wird, naja, aber das und das. Nein, es gibt keinen Oxidationsschutz durch Reste von Kernen oder sowas, die da noch mit drin rumschwimmen.
So, zum Wein, komm.
Ja, zum Wein.
Also wir blubbern. Wir sind gefühlt ziemlich frisch.
Fresh.
Fresh und frisch. Und
also du meinst auch nicht so lange gelagert?
Genau. In dem Fall würde ich jetzt, gefühlt ist es nicht so lange gelagert, weil es wahnsinnig fresh und frisch ist.
Ja.
Also hat noch keine Alterungsnoten. So.
Stimmt.
Ja, so eigentlich gar nicht.
Ja, ist alles auch wenig Brioche und genau. So.
Genau, ganz, also ist alles so, also es riecht so nach viel jungen Gemüse, wollte ich sagen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Nach viel junger Frucht, also nach so zarten, anfangenden Früchten und noch nicht so reife Früchte. So, Dadurch wirkt es alles sehr jung und sehr, aber auch sehr trotzdem noch...
So ein sehr frisch geschnittener Obstsalat, wo noch nichts Matschiges drin ist, sondern es ist alles noch sehr, sehr... Ja, ist richtig.
Genau. Die Perlage ist... es ist treibend und gut, aber sie ist nicht so prickelig wie bei einem Champagner gefühlt.
Ja.
Also die ist ein bisschen, jetzt würde ich blöd sagen, die ist ein bisschen breiter. Oder also
ein bisschen grober, würdest du sagen. Ein bisschen grober als bei einem Champagner. Ich finde, beim Champagner sind sie auch sehr unterschiedlich. Aber, aber ich denke, auch da ist er einfach nicht so lange auf der Hefe gelegen, dass die Perlage jetzt schon so mit mega drin. Fein ist. Ja. Das ist richtig. Er hat eine
kräftige Aber treibt Perlage. Gut.
Ja.
Also treibt gut rein. Schmeckt auch wirklich.
Was ich bei diesem Wein am herausragendsten finde, und damit meine ich nicht herausstechen, ist die Säure. Die Säure ist mega präsent. Sie ist auch kräftig. Sie ist aber so eine reife Säure. Die hat nichts Aggressives, gar nichts Aggressives.
Also sie greift nicht in den Gaumen ein
und sowas. Sie raut nichts auf. Sie, du hast nicht den Eindruck, ich habe gleich Sodbrennen. Obwohl sie den Wein echt sehr treibt und sehr strukturiert. Das ist richtig. Das ist dieser, halt in einem frischen Obstsalat ist ja auch ein bisschen Zitrone drin, damit es nicht so schnell braun wird.
Anschlägt, genau. Ist sehr gut. So was ist es. Aufgrund dessen, was ich gesagt habe, würde ich mich ein bisschen in Richtung Deutschland bewegen. Mhm. Und auf einen guten Sekt gehen. Sehr guten. Das sagst du nicht so lange. Auf der Hefe würde ich jetzt, weiß ich gar nicht genau, ob das ein Jahrgang ist oder nicht.
Aber ist ein Jahrgang.
Es könnte ziemlich gut Riesling vielleicht mit ein bisschen was dran sein. Mhm. So, also das bisschen was dran ist, weil ich noch so ein anderes Näschen habe so zwischendrin, als nur ein reines Riesling-Näschen. Also ist gut, sehr gut sogar.
Ja, ich finde das wirklich großartig, finde ich das.
Vor allem würde der sich geil, jetzt, wenn es jetzt warm wird draußen auf der Terrasse, ist das wieder so ein...
Ja.
Bin ich gespannt.
Ich habe den Wein eigentlich für eine andere Geschichte vorgesehen. Ich habe ja jetzt die Geschichte gekillt, die ich dir heute erzählen wollte, aber den Wein nicht, weil mir war gar nichts anderes eingefallen. Eigentlich wäre es heute nochmal um Weinpreise gegangen, unser Lieblingsthema.
Ja.
Oh, das mache ich beim nächsten Mal. Noch ein paar neuere Gedanken dazu. Und ein Teil, den wir da auch schon mal angesprochen haben, ist ja, wenn Kritiker sich selber dafür feiern, dass die Weine besonders teuer werden, weil sie hoch bewerten oder sowas. Ne? Und ich finde, das habe ich auch schon mal ganz deutlich gesagt, furchtbar. Ich freue mich grundsätzlich nicht über hohe Preise. Ich habe auch diesen Patriotismus nicht, wenn ich sage, endlich kriegt mal ein deutscher Wein hohe Preise oder sonst.
Die muss man ja bezahlen.
Genau, die muss sie bezahlen. Ja. Und am Ende weiß ich, dass die Winzer auch mit niedrigeren Preisen sehr gut zurechtkommen. Und also jetzt über 50, 60, 70, 80 Euro Preise sich zu freuen, ist nicht so meins. Außer, jetzt kommt die eine Ausnahme. Ein Wein geht in die nasse Versteigerung, also mit Verkostung.
Genau.
Bei der sich die Endverbraucher und die Händler, wenn sie wollen, die den Wein ersteigern wollen, den Wein vorher einschenken lassen und ihn mal probieren. Und dann flippen alle aus und sagen, Teufel, ist das Zeug gut. Das müssen wir haben. Und dann hast du einen Ausrufpreis von 12 Euro und das Ding geht nachher für 55 Euro vom Tisch, was zuzüglich Mehrwertsteuer, zuzüglich Auktionsgebühr
schon fast 70 sind.
Nee, 71 Cent oder sowas. Klar. Ich glaube, 70 irgendwas. 70 Euro für einen deutschen Sekt.
Bart, ist schon deutlich.
VDP Auktion Reserve, 2017er Riesling.
Ja, auch rein Riesling. Okay.
Ja. Ist absolut Kracher, weil 70 Euro ist das Geld, dafür kriegst du in der Champagne eben die Premier Crus oder die ersten Jahrgänge von den kleinen. 70 Euro ist die magische Marke, wo in der Champagne dermaßen die Sonne aufgeht. Und das wissen die Leute, die bei einer Auktion mitbieten, alle. Da sind jetzt keine...
Nee, das stimmt, das wissen sie, ja.
Na? Und die haben das probiert und haben gesagt, und haben dann gesagt, und wenn es 70 Euro kostet, das will ich haben. Und dann freue ich mich für den Winzer.
Das ist ja berechtigt sozusagen.
Seine
ja.
Arbeit, er hat sie präsentiert, die Leute haben es gesehen, kaufen keine Katze im Sack.
Es sind gekostet sogar.
Genau, und es sind die Leute, die den Preis bestimmen, die es vorher gekostet haben, und sie bestimmen den Preis für sich selbst, weil sie kaufen es für sich. Keine Kritiker, keine Händler, die irgendwo was hochjazzen oder sonst was, sondern einfach, sind mal auf die ehrlichste oder verträglichste Art und Weise. So, und ich habe vom VDP dieses Jahr wieder, weil wir letztes Jahr was gemacht haben auf Insta und die mussten das ja wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Also es gab eine Probe, aber die Dings war online, die Versteigerung. Und dann hatten sie wieder geschickt, 6 Flaschen. Aber die hatten mir das 5 Tage vor der Geschichte geschickt, vor der Veranstaltung. Und ich hatte Covid.
Ja.
Deswegen habe ich gar nichts gemacht. Und dann hatte ich hinterher so ein schlechtes Gewissen, weil das doch so ein Paket ist, 6 Weine. Der Weihe war dabei, der ist für 31 weggegangen, was also auch über 40 dann, oder genau. knapp 40 sind.
Der Bart war dabei anscheinend?
Der Bart war dabei.
Ja.
Und dann war noch ein gereifter Allendorf, ein gereifter Eberbach. Und es war der Spätburgunder von Georg Müller. Der ist auch relativ gut angekommen bei den Leuten. Und 6. Wein weiß ich gerade nicht. Und da habe ich gedacht, machen wir wenigstens den. Auch wenn das jetzt, ich weiß nicht, ob man ihn kaufen kann, weil es gibt auch Händler, die ersteigern. Es gibt auch für die Händler einen Rabatt. Die zahlen dann also tatsächlich ein bisschen weniger, damit sie dann auch zu diesem Steigpreis den Wein nachher verkaufen können. Sie müssen ihn nämlich zum Steigpreis verkaufen. Und da kann man also gucken, wobei, hey Leute, 70 Euro. Ich kann das gut verstehen, dass die Leute das haben wollen.
Ja,
1 Euro weniger und er ist günstig, 1 Euro mehr und er ist zu teuer. Das ist spot on, ist alles gut für einen hervorragenden Wein. Ich muss mal gucken, wie ich davon nachher noch wieder was mit nach Hause kriege. Dann davon muss ich noch was naschen. Aber ich bin im Auto da.
Heute gibt es einen roten Hermitage von der Domaine Bell aus dem Jahr 2015. Und warum die Domaine Bell gerade so durchgeht bei mir, sage ich euch noch später. Viel Spaß.
Ich habe gerade eine Insta-Nachricht bekommen von Hörer Sebastian, der sagt, guten Morgen, ich bin in den letzten Windflugfolgen immer wieder über das Kommando Jakob Schneider gestolpert. Ich glaube zwar alle Folgen gehört zu haben, aber ich komme einfach nicht mehr drauf, was dieses Symbol bedeutet. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Ja, ich weiß auch gar nicht, das haben wir, glaube ich, nur ein, zwei Mal so erwähnt. Kommando Jakob Schneider ist der Teil der Rote Armee, der Riesling über alles Fraktion, ja, der mit dem Slogan unterwegs ist, Deutschland bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Welt, weil für diese Fraktion, der ich tiefgreifende Sympathien entgegenbringe, sind die Weingüter Jakob Schneider und Seehof sozusagen das Aushängeschild schlechthin mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen heißen die bei uns Kommando Jakob Schneider.
Mahlzeit.
Merci vielmals.
Ist auf jeden Fall kein Blubber.
Kein Blubber, das stimmt.
Das ist ganz lustig. Wir kommen bei mir jetzt auch nochmal so ein bisschen auf Bewerter, aber eigentlich aus einem anderen Punkt heraus gar nicht so wahnsinnig, obwohl auch ein bisschen Weinbewerter und vielleicht sogar auch ein bisschen Preise und noch so ein paar, so ein bisschen Zeug. Wir sind jetzt die letzte Zeit relativ viel diese ganzen, nicht Gourmillot, sondern Michelin-Bewertungen über den Weg gerannt. Ja. Und auch dazu die, sagen wir mal, kritischen Artikel, die jetzt in letzter Zeit da so ein bisschen durch die Walachei gehen.
Ja.
Die ja unter anderem, und das fand ich jetzt gar nicht schlecht, und das versuche ich, die Fragen sozusagen sind nachher, wie bezieht sich das vielleicht sogar auf Wein? Und kommen wir auch noch drauf. Also, es ist ja total schön, wenn du als Restaurant quasi jetzt vor dich hinkochst und dich bemühst, sozusagen den nächsten Stern zu kriegen. Mhm. Ja, und machst dich hin und weg und bemühst dich und kriegst den dann vielleicht, das hat ja erstmal immer nur einen positiven Effekt. Ja. So grundsätzlich. Ja. Also ein Stern mehr oder überhaupt einen Stern oder eine Bewertung oder überhaupt eine Besprechung deines Restaurants bringt dir erstmal sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld.
Ja.
Also ist es eigentlich positiv. Ja, so grundsätzlich. Dann ist die Frage, die sich dann ergab und die jetzt so viel diskutiert wurde, war, was ist denn, wenn sie dir was wegnehmen?
Weil Herr Wissler vom Vendôme seinen dritten Stern verloren hat.
Genau. Und ist es, was ist mit der, und die Frage fand ich gar nicht so verkehrt, was ist mit der Transparenz dieser Bewertung sozusagen, gerade wenn du sowas machst, also wenn du jetzt zum Beispiel dann drei Sterne, der ja auch schon, das ist ja eine richtige Marke.
Ja.
Da steckt ja auch richtig Geld dahinter, in allen Bereichen. Ne? Also da wird ordentlich Geld verdient, bestimmt, aber auch, ich glaube, drumherum ist auch wirklich viel Geld dahinter, um diese ganze Marke aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du ihm jetzt in dem Fall einen Stern wegnimmst, ist es auch ein Einbruch seiner Marke. Richtig?
Also sagen wir mal so, es gibt bestimmt Leute, die dann nicht mehr hingehen. Und es gibt Leute, die sich anstecken lassen und dann auch auf einmal alles kritisch sehen.
Ja, denke ich auch.
Sogar auch ein, zwei Stammkunden. Sagen, das war früher schon wirklich bei der
genau, das war, genau. Das stimmt, da sind sie richtig mit der Kritik. Endlich sagt es mal jemand.
Vor allem, weil drei Sterne spielt ja preislich in einer völlig anderen Liga als zwei Sterne normalerweise.
Ja, und du kannst ja auch als alter Drei-Sterner ja nicht auf einmal sozusagen, also du musst ja quasi auf deinem alten Niveau eigentlich weiter kochen. Klar, logisch, also möglichst auf dem, sagen wir mal, Drei-Sterne-Niveau. Kannst aber vielleicht, also du kannst ja auch die Preise nicht ja wieder runternehmen.
Nee, du musst das ignorieren und musst hoffen, dass das die Leute auch ignorieren, glaube ich.
Die Frage, die sich daraus erstellt, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, ja, ist, was ist mit der Transparenz solcher Bewertungen? Ja? Also ja nicht nur bei Michelin, sondern ja auch zum Beispiel im Gourmillot oder bei anderen. Ja? Ist es denn überhaupt noch quasi up-to-date, dass man das nicht mehr transparent macht? Ja? Dass man sagt, okay, man macht diese ganze... Also bei Michelin kommt ein Verkoster, den eigentlich keiner kennen sollte,
ja,
und probiert das Essen.
Ja.
Da wird ja auch drüber diskutiert, die sind manchmal tatsächlich viel zu jung, essen nicht alles. Das habe ich auch schon tatsächlich vorher gehört. Also essen nur einen Teil des ganzen
Menüs und bewerten darauf. Aber wir müssen schon sagen, dass da auch viele Scheißhausparolen unterwegs sind, weil wir es nicht, das weiß ja keiner.
Genau.
Das ist ja auch immer der Versuch herauszufinden, wer die sind. Ja, der ist viel zu jung. Nee, sehen Sie hier, der ist schon so alt. Ah, jetzt wissen wir, wer es ist. Dankeschön. Die halten sich ja komplett bedeckt. Die antworten da nicht drauf.
Aber ist das tatsächlich in der heutigen Zeit sozusagen noch richtig? Ist es okay? Ist es gerade in so einer Nummer mit einer Abwertung? Und ist es vielleicht sogar beim Wein ja auch sozusagen nochmal eine Nummer, die eine Rolle spielt. Ja, also habe ich jetzt, bleiben wir beim Grumillot. Mhm. Ja, ich brauche nicht mal zu Parker, bleiben wir beim Grumillot. Du hast früher, wenn du jemanden hochbewertet hast, auf was? Rote?
Auf, ja, gab auch mal einen Sprung von 2 auf 3 Trauben oder
so. Genau, ja. Ja. Und das macht sich ja wahrscheinlich auch bemerkbar. Und auch wenn du diese Abwertung hast, ist ja auch für einen Winzer wahrscheinlich auch nicht schön.
Das ist überhaupt nicht schön. Abwertungen sind eine Katastrophe.
Und ist es, das kannst du mir ja tatsächlich, weil du hast es ja quasi ja gemacht. Ist es denn, gab es da Gegenwind? Ja. Oder also, also Gegenwind kann man so nicht sagen.
Gegenwind kann man so nicht sagen. Es ist, es gibt ja Winzer, die finden sowieso, dass sie den heißesten Scheiß überhaupt machen und völlig egal, wie du die
bewertest,
finden sich immer unterbewertet. Es gibt Leute, die sich selbst sehr kritisch sehen, es gibt Leute, die sich sehr realistisch sehen. Kannst du nichts sagen. Aber du musst halt klar machen, wenn ein Fünftrauber seine fünfte Traube verlieren soll, das geht durch die Chefredaktion. Das macht nicht mehr einer alleine. Das macht man auch nicht mit einer Bewertung. Da machst du schon alle Konterflaschen auf.
Ja.
Also das ist...
Aber das ist dann sozusagen nochmal ein größerer Schlag hinter bei den Beinen?
Da geht man auch davon aus, dass sie auch mehr als einmal im Vendôme waren. Also das ist nicht so, das ist ja nur wirklich eine Größe. Sagen wir mal so, vielleicht waren sie nur einmal da und haben 6 Jahre lang schon überlegt, ihm den wegzunehmen.
Das ist natürlich, aber das ist sozusagen, der Punkt ist, dann nicht schlauer, sowas in die Kommunikation zu geben?
Also nee, das kannst du nicht machen. Das ist das gleiche wie eine Abwertung. Nicht? Das ist das gleiche wie eine Abwertung. Wir haben überlegt, ihm den wegzunehmen, das ist das gleiche wie ihn wegzunehmen. Haben uns dann aber entschieden, das ist auch extrem gönnerhaft.
Nee, das ist eine gute Frage, weil darüber wurde ja wirklich viel diskutiert und ich war mir auch gar nicht sicher. Also ist es schlau, ist es nicht schlau? Ja, ist es in der Zeit, wo ja alles sozusagen sehr transparent ist? Ja, also wir ja wirklich mit allem sehr transparent versuchen umzugehen. Manchmal finde ich es auch nicht geil. Ja, also das wirklich alles irgendwie. Ist es dann zum Beispiel wirklich schlauer zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere also bei den 3 Sternen, wir waren jetzt wirklich da 5-mal essen und es hat uns jetzt 5-mal nicht gefallen. Wir waren nicht nur 1-mal essen, sondern tatsächlich waren wir mehrfach, um das wirklich zu hinterfragen, ob das gut ist. Ja? Aber ich meine, das wäre doch auch gar nicht so verkehrt.
Also ich kenne den Eintrag nicht, deswegen weiß ich nicht, was Sie dazu geschrieben haben. Warum jetzt nur 2 Trauben und. Es ist auch so, dass in meiner Zeit beim Grumillot wir aufgehört haben, das überhaupt zu thematisieren. Das ist nämlich das Schlimmste. Das ist, ja, wir haben uns entschieden, die Sterne wegzunehmen. Das ist Scharfrichter.
Du nimmst es einfach nur weg
und sagst nichts. Und du lobst den Wein oder das Weingut, wenn es jetzt zum Beispiel neuerdings 4 Trauben hat. 4 Trauben heißt ja deutsche Spitze.
2 Sterne heißen ja im Essen immer noch auch deutsche Spitze.
Ja. Also lobst du einen Weinbetrieb aus der deutschen Spitze als das, was er ist, nämlich als deutsche Spitze. Und verkneifst es dir da jetzt stundenlang zu weinen, dass er letztes Jahr noch Weltspitze war. Weil diejenigen, die den Guide das erste Mal kaufen, deswegen auch keine Hinweise mehr. Früher gab es ja, oder es gibt glaube ich auch bei konkurrierenden Führern immer noch so kleine Pfeile nach unten, die andeuten, der ist jetzt abgewertet worden. Warum? Wozu? Wenn jetzt jemand das als erstes zum ersten Mal
dann sieht er,
ist ein deutscher Spitzebetrieb. Wunderbar. Das ist doch völlig wurscht, dass der im Jahr davor.
Wahrscheinlich ist es bei den Kochbewertern ähnlich. Ja? Also wenn du das erste Mal dich überhaupt für Sterne interessierst, dann ist es dir wahrscheinlich völlig wurscht, ob der vorher 3 oder einen oder gar keinen hatte.
Genau. Ja?
Sondern du guckst dann einfach, wie er jetzt gerade bewertet ist.
Und dann guckst du dir das Preisniveau an und sagst, ist das das Niveau eines 2 Sterne oder ist das vielleicht... Ja? Also wir haben zum Beispiel, ich war mit meiner Tochter am Wochenende bei meiner Patentante Gabi, die hat okay. Und wir waren essen und ich wollte ins Zeig gehen, das hat in der Woche einen Stern bekommen.
Ja.
Und das Zeig war ausgebucht. Kein Wunder, jetzt kurz
klar, einen Stern.
Aber wir waren dann im Öxle. Öxle hat ein Bib Gourmand. Toll, Hamburg hat glaube ich nur 2 Bib Gourmand Restaurants. Ganz schräg. Da waren noch Tische frei. Also so riesig ist die Strahlkraft dann nicht. Die haben den Bib Gourmand aber glaube ich schon eine Weile. Gutes Restaurant, kann ich sehr empfehlen. Und schöne Weinkarte. Aber wir haben keine Flaschen Wein getrunken. Aber nichtsdestotrotz, also gutes Restaurant. Und das Interessante ist, da kostet das Menü 99 Euro. Und dann gibt es einen zweiten Laden am Spritzenplatz.
Ja.
Der hat einen Stern, da kostet das Menü 169 Euro. Das ist ein Spread, ne?
Das ist schon ein Spread, ja. Das ist tatsächlich, finde ich auch. Also
bei den anderen gibt es halt so Gänseleber und den ganzen Kraft. Was mich nicht so interessiert. Ich hätte im Zeig das vegetarische Menü haben, denn die sollen ein sehr, sehr gutes vegetarisches Menü haben. Aber deswegen, ja, es geht noch ein bisschen um den Preis. Du schaust dir die Sterne an und schaust dir den Preis an.
Dann überlegst du, ob du dahin gehst, ja. Ich weiß ja auch gar nicht tatsächlich, auch wieder eine andere Frage, ist es tatsächlich was sich auch nur wieder in der Blase abspielt? Ist es denn jetzt für den normalen Gast tatsächlich relevant, ob ein Betrieb 5 oder 4 Sterne oder 2 oder 3 Sterne beim Essen hat?
Also bei 3 Sternen ist es tatsächlich, glaube ich...
Macht der Preis.
Also, ja, das ist auch noch mal eine andere Nummer. Ich war nur... 2-mal oder 1-mal, das weiß ich. Also ich war auf jeden Fall im Amador in Langen, also als es das noch gab, er ist ja jetzt in Wien, als es 3 Sterne hatte. Und das war schon auch nochmal von dem ganzen Brimborium drumherum und den ganzen Amüs, die da geschickt werden, da bist du schon irre. Also das war schon ein ganz anderer Schnack.
Aber preislich natürlich auch ein ganz anderer Schnack. Ne?
Das war nicht so schlimm. Wir waren zu 4.300 Euro los und hatten okay, aber auch was zu tun. Also wir haben Freunde eingeladen, die meine Frau, die hat damals ein Projekt gemacht in Frankfurt und die hat ein halbes Jahr bei denen gewohnt. Für Umme.
Okay.
Dann haben wir gesagt, das hat also auch die Firma, also meine Frau, das Ganze war damals selbstständig beratend. Und das hat dann eben entsprechend auch das Finanzamt mit unterstützt, weil es auch eine ehrliche Einladung war. Also die war tatsächlich echt und da hatten wir dann also auch ein paar Flaschen Wein dabei. Ja. Das war, man hätte das auch mit unter 1.000 Euro hingekriegt, okay, mit vier Leuten. Also so schlimm nicht. Aber nochmal zurück zu dem Vendôme. Ich fand es in diesem Fall ein bisschen schwierig. Dollhase hat so viel darüber geschrieben auf seiner Plattform. Genau.
Und das fand ich auch nicht alles gut, was er geschrieben hat.
Aber Dollhase hat selber vor allem auch schon ganz schön auf dem Whistler rumgehackt, ist vielleicht übertrieben, aber er hat schon ein paar Texte auch in der Vergangenheit mal geschrieben, die prototypisch als Begründung hätten herhalten können, um Whistler mal abzuwerten. Also es scheint doch so zu sein, als gäbe es eine gar nicht kleine Zahl von Leuten, die sagen, das war wirklich überfällig. Mhm. Die sind nur nicht so laut im Moment, weil der Skandal halt mehr zieht als die, ja, das haben sie gut gemacht.
Skandal verkauft auch Bücher. Das war das, was ich bei dem Dornhase-Artikel wirklich ganz gut fand, wo du sagst, also natürlich ist es schlau, sowas einfach zu machen, ja, weil es natürlich deutlich mehr von den Büchern verkauft, wenn es erstmal durch die Presse geht.
Ich glaube, die verkaufen keine Bücher mehr. Ich weiß nicht, ob die noch Bücher verkaufen.
Meinst du?
Das ist, glaube ich, da spielt sich dann einiges online ab und ich habe keine Ahnung,
ob sich das alles noch...
Aber beim Gourmet war es ja auch immer so, dass der Gourmet-Guide das Geld verbrannt hat, was der Weinguide verdient hat.
Aber das ist wirklich teuer. Also wenn diese ganzen Essays werden ja auch nicht eingeladen, weil sie sind ja umsonst, also sie gehen ja nur bezahlen. Mhm. Das ist schon wirklich dolle, was da an Geld flöten geht sozusagen. Also Das kostet ja wirklich. Wenn man also einen Weinführer machen wir vielleicht mal, aber einen Essensführer machen wir nicht. Das finde ich toll. Das kann sich kein Schwein leisten. Okay, aber das fand ich ganz spannend, weil ging jetzt wirklich so durch. Und bei Wein hat mich das dann auch interessiert, ob das dann nochmal so eine finanzielle Auswirkung hat für die Winzer. Aber sehr wahrscheinlich, gerade wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dadurch, dass sie in den Spitzen ja eh so wenig machen, verdienen sie ihr Geld mit den Ortssachen, die sie eh immer verkaufen. Oder oft verkaufen, dass die Bewertung wahrscheinlich nur keine riesengroße Rolle spielen wahrscheinlich, oder?
Es gibt so ein paar Betriebe, bei denen sich das stärker auswirken würde oder auswirkt. Als man zum Beispiel Dönhoff mal die fünfte Traube genommen hat, das war noch in der alten Gourmet-Ägide, das hat sich, glaube ich, ganz schön ausgewirkt. Das hat aber vor allem am Ego der Winzer enorm.
Das macht es immer.
Das war auch so, also der Winzer war wirklich angefasst, weil nicht er abgewertet wurde, sondern sein Sohn. Also der Cornelius Dönhoff, das hieß so nach dem Motto, jetzt macht Cornelius Dönhoff den Keller und
jetzt machen wir mal wieder.
Das ist nicht mehr so gut, das müssen wir jetzt weniger machen. Ja. Und dann sagte Helmut Dönhoff hinterher, der macht den schon seit 4 Jahren, wir haben das extra niemandem gesagt, wir wollten genau so eine Situation vermeiden. Ja. Jetzt ist irgendwie durchgesickert, dass er ihn macht, prompt gibt es nicht mehr weniger, aber die 3 Jahrgänge davor, die sie so hochgelobt haben, die hat er auch gemacht. Ja, da war der richtig angefasst.
Das verstehe ich. Mal
so gehört. Also das ist jetzt nur so Hörensagen. Kurz bevor irgendjemand denkt, ich hätte da mit irgendjemandem gesprochen, habe ich nicht. Das ist Hörensagen von Kollegen, die mit denen darüber gesprochen haben. Aber es gibt, natürlich ist es auch was anderes, ob jetzt Klaus-Peter Keller seine fünfte Traube verlieren würde.
Ja.
Oder zum Beispiel Ernie Losen ist, glaube ich, von 5 auf 3,5 durchgereicht worden in einem Stück. Der hat, glaube ich, auch im Moment nur 3 oder 3,5.
Echt?
Ja, aber Ernie Losen ist der erste Deutsche, der war Decanter Man of the Year. Der erste Deutsche, bisher einzige Deutsche, der es geschafft hat, beim Decanter zum Man of the Year gewählt zu werden. Und dann haben die für ihren Blue Slate, keine Ahnung, Blue Slate heißt ja, für den Blauschiefer, den sie da irgendwie international machen, ein paar Millionen Flaschen. Dann schön irgendwie so ein Pappauf-Dings drauf, was man irgendwie drauf machen kann auf die Flasche. Was ist so ein Neckhänger heißen die Dinger. Ernie Losen, Decanter Man of the Year und dann in millionenfacher Auflage raus. Weißt du, wie wichtig dem das noch war, 5 Trauben zu haben?
Ich kann es mir vorstellen.
Damit hört er das dann auch auf, diese Bemühung da jetzt unbedingt noch. Der ist ganz woanders unterwegs. Und ich glaube deswegen, also so ein Klaus-Peter Keller, das wäre auf der einen Seite ein Knaller, ne?
Weil ja,
der Oho, auf der anderen Seite ist der auch ganz woanders unterwegs mit seinen Sachen. Oder wird man irgendwie im Export?
Ja, spielt da nicht ganz so eine große Rolle. Danke. Wein.
Viel Schoko, ganz am Anfang.
Ja.
Viel Schokolade. Schokolade.
Und ich mag den sehr, ich will es nur mal sagen. Du darfst ihn gerne nicht gut finden, ich mag den aber sehr.
Nee, er braucht ein bisschen Schwenken, weil er am Anfang auch so ein bisschen butterig war. Das war ein bisschen...
Komisch war das, stimmt.
Komisch war das?
Ja, verstehe ich.
Hatte ich erst Angst.
weil ich so extrem empfindlich bin, weil das so Butter angeht. Also im Chardonnay ein bisschen okay, aber nicht im Rotwein. Mag ich gar nicht. War aber weg, hat sich weggeschwenkt und dann habe ich mich beruhigt. Viel Schokolade, so ein bisschen Syrah, dachte ich, ist dann irgendwie. Aber vor allem hat das wieder, ja, es ist so ein bisschen in einer Reihe mit vielen der Weine, die wir in letzter Zeit hier getrunken haben. Gut gereift, Spuren von Holz, die aber nicht mehr so knalle sind. Schönes, feines, weiches Tannin. Die Säure ist wieder auf der milden Seite, aber nicht ganz so krass wie bei den zwei, drei, die wir zuletzt hatten. Ja, also das hat jetzt mehr Säure. Die Frucht ist auch schon ein bisschen auf dem Rückzug, finde ich. Also gereift. Ja. Reife, schöne Frucht, aber da ist es nicht mehr so primär und so ist nicht. Das Ganze ist sehr angenehm gereift. Im Abgang hat das auch noch deutlich Gerbstoff, aber der wird auch so von dieser Schokolade so getragen. Weißt du, Kakao ist ja auch immer so ein bisschen bitter und so. Ja? Also das ist dann so, das ist dann so sehr kakaoig, sehr, sehr angenehm. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, das ist jetzt immer ein bisschen Fille. Das ist jetzt aber nicht so Chocolate Block mäßig erschlagend und
das ist auch
nicht
laut. Nö, dazu hat zu viel Frische. Das ist, genau, das
ist auch nicht laut. Genau. Ne? Ja. Achso, Alkohol ist unauffällig. Also Alkohol würde ich sagen, wahrscheinlich hat es trotzdem 14,5, aber die versteckt sehr gut.
Ja.
Und weil es eben auch eine schöne, ja, das hat Groove, das schwingt. Das swingt so ein bisschen. Das macht den Wein sehr, sehr gut. Ich wäre in Südfrankreich unterwegs. Im Moment, ich wäre Mourvèdre und Syrah. Vielleicht auch in der Reihenfolge, hätte ich jetzt so gedacht. Sonst Syrah, Mourvèdre. Weswegen wir vielleicht im Languedoc sind und nicht im Rhône. Das sind so einfach meine Ideen. Und Alter? Zwischen 10 und 15 Jahren? Warte mal, wir haben 21? Nee, älter. Inzwischen von irgendwo erste Hälfte Nullerjahre.
So alt?
Hätte nee, ich ist gedacht.
Es
nicht.
Ist es nicht. Nee, ist es nicht. Ist 15.
Oh, okay. Aber vielleicht haben wir ein bisschen oxidativer ausgebaut.
Und ist Nordrhône.
Nordrhône.
Hatte ich ganz viel Spaß dran. Und zwar ist es ein Wein, ich weiß gar nicht, ich glaube, was hast du? Das erste Mal ist mir der aufgefallen, ich hatte mal bei einer Auktion 3 von dem gekauft.
Mhm.
Alte Jahrgänge, 80er, aus der Nordrhône. Domaine Bell. Mhm. Ich noch nie gehört vorher. Ja. Und die waren in Alt-Hermitage.
Mhm.
Waren wunderschön. Und ich hatte mir mal vorgenommen, das musst du nochmal besorgen und kaufen.
Mhm.
Und den gibt es in Deutschland nicht so wahnsinnig viel. Erstaunlicherweise. Was mich total wundert hat. Ich habe nochmal hier hin. Ich hatte mir von einer Freundin hier Parkers Rhône-Buch ausgeborgt. Ja, ein sehr altes und tatsächlich aber ein sehr gutes Buch von Parker. Also sie hat auch so ein paar Sachen gemacht, die wirklich gut. Und da war die Domaine und das hört irgendwann in den 90ern auf.
Mhm.
Also da ist sozusagen vor 2000 ist da so ein Cut im Buch.
Ja.
Und da spielt, das hatte ich danach nochmal geschaut, da spielt die Domaine Bell eine 4 Sterne. Hat es quasi als Weingut eine 4 Sterne, also die höchste Bewertung, die sie damals rausgegeben haben. Eine relativ große Rolle sozusagen.
Ja.
Hat aber in unserer ganzen Blase, die wir überall, haben wir die nie gehört.
Ja. Wie Hektar, weißt du das?
Muss ich gucken, ist nicht wahnsinnig viel.
Vielleicht einfach kein Exporteur nach Deutschland gefunden.
Oder? Nicht so wahnsinnig viel. Also ist nicht riesig. Ja?
Mhm.
Und von den Preisen auch für diese Location immer noch sehr moderat.
Also Hermitage ist das jetzt?
Hermitage.
Oder? Okay.
Hermitage.
Also die südlichste Nordrhône.
Genau.
Fast schon Südrhône sozusagen. Die Mittelrhône.
Die typische Mittelrhône.
In der Mittelrhône wächst kein Wein.
Rot sind wir bei irgendwie 75 Euro.
Ja.
Und weiß, was ich noch ein bisschen geiler finde, sind wir... Sogar noch ein bisschen, nee, sind wir eh nicht, das sind 5 Euro weniger. Also,
ja.
Aber trotzdem, für einen Hermitage-Wein ist das ein sehr moderater Preis. Und ich finde die großartig. Und das ist, also ich muss mal gucken, ich schau mal die Flasche, ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol der halt wirklich hat, ja.
Mhm.
Aber es trinkt sich total schön und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Rot wie weiß. Ich finde das Etikett ein bisschen langweilig.
Siehst du, da wir Deutschland nur Etiketten trinken, deswegen ist er hier nicht bekannt.
Siehst du? Wusste ich.
Müssen wir mal die Medienagenten hinschicken hier als wichtigste Agentur.
14.
14.
Ja. 14. Was auch wirklich, das ist ja schon fast wenig für da.
Ja.
Ja. Ich finde den, ich mag den gerne.
Ja, gefällt mir gut. Nehme ich auch gerne noch einen kleinen Schluck von. Das. Und für, da ich kein Französisch spreche, kenne ich die ganzen Hexengeschichten drumherum nicht. Ja? Wer da was rausgebetet hat, das ist einfach nur guter Wein.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.